Schön, dass ihr da seid. Wir wollen beten und wenn wir dann Amen sagen, dann ist das halt noch ein bisschen mehr gefüllt. Das ist meine Erfahrung. Wir stehen dazu auf gemeinsam und ich möchte euch herzlich einladen zum Gebet. Ich möchte euch bitten, dass ihr an Asaf mitdenkt, der im Krankenhaus ist und an die Geschwister, die heute nicht da sein können. Lasst uns gemeinsam beten und aber auch für diese Zeit, für die Bibelstunde, jetzt letzte Bibelstunde in diesem Jahr. Lass uns beten. Auch ich will dich zuerst loben und preisen, dich anbeten, Dank sagen für all das Gute, für all den geistlichen Segen, den wir in dir haben. Herr Jesus Christus, wie gut, dass wir ihn haben, dass wir an ihn glauben dürfen, dass wir ihn sehen dürfen, obwohl wir ihn mit natürlichen Augen nicht sehen, so sehen wir ihn mit geistlichen Augen, an denen wir glauben, obwohl wir ihn hier auf dieser Erde nicht gesehen haben, den wir lieben, obwohl wir ihn so nicht gespürt haben. Und trotzdem haben wir ihn in unserem Herzen und dein Geist gibt Zeugnis davon und wir glauben an ihn und wir lieben ihn. Herr, danke für diese Gnade. Danke, Vater, dass wir in ihm und in seinem Angesicht deine Herrlichkeit sehen können. Wie wunderbar du bist, wie herrlich du bist, wie allmächtig du bist. Und ich möchte dich auch bitten für diese Zeit jetzt, auch für diese Bibelstunde heute, lass uns diese kostbare Perle betrachten und es nicht für selbstverständlich nehmen, in aller Demut und in aller Sanftmut vor dir und Ehrfurcht treten und sie anschauen und bewundern und dich davon loben, preisen. Das will ich vom ganzen Herzen. Ich will auch für die einstehen, die heute nicht da sind, die gerne da wären, in der Gemeinschaft deiner Kinder, unter dem Wort Nahrung zu empfangen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen können, weil sie entweder im Krankenhaus liegen wie Asaf oder weil sie schwach sind oder weil sie krank sind. Ich bitte dich, Herr, segne sie reichlich dafür. Herr, wir sind eins und durch deinen Geist und du bist bei ihnen und du wohnst in ihnen, Herr. Und wir sind verbunden mit ihnen und ich bitte dich, Herr, sei ihnen ganz besonders nahe. Lass sie das spüren, lass sie das erfahren. Auch für all die, die über die lange Zeit jetzt auch am Telefon zuhören, Herr, segne sie auch da und lass sie auch heute Abend eine Nahrung empfangen, wie wir auch hier vor Ort. Wie gut ist es zu wissen, dass wir, die dir gehören alle und dass wir eins sind in dir und dass uns alle eine herrliche Hoffnung erwartet. Wir loben, preisen deinen heiligen Namen, Jesus. Amen. So, meine Hoffnung und mein Glaube wurden nicht enttäuscht. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Auch wie gesagt, all die, die jetzt am Telefon, auch ihr seid, da seid. Ich freue mich auch die zu sehen, die normalerweise am Telefon da sind und heute hergekommen seid. Auch das ist schön. Das ist sehr, sehr gut. Meine Familie hat durch die Wochen die Grippewelle durchgemacht. Und ich dachte, dieses Jahr bestehe ich. Aber nicht ganz. Von daher, ich hoffe, dass das nicht so arg störend sein wird. Ich gebe mir Mühe, dass das Fleisch der nicht im Geist im Wege ist heute. Ich möchte mit euch, ich habe heute ein straffes Programm vor und der Rest, der Fülle der Bibelstellen heute noch mit euch anschauen. Wir beschäftigen uns ja mit einer der köstlichsten Perlen nach meinem Verständnis der Schrift. Das ist die Souveränität Gottes, das ist seine Allmacht, das ist seine Herrlichkeit, das ist seine Heiligkeit, sein Ratschluss. Mit diesen Dingen beschäftigen wir uns. Für mich ist das wirklich eine kostbare Perle. Und es ist unglaublich, dass schon ein halbes Jahr rum ist. Ich lerne nicht, aber ich dachte, den Petrusbrief werden wir nicht so lange brauchen. Und jetzt sind wir Exkurs ein halbes Jahr unterwegs. Aber das ist, denke ich, wichtig gewesen. Ich habe es euch auch vor den Sommerferien versprochen, dieses Thema der Erwählung mit euch zu behandeln. Und weil es so ein schwieriges Thema ist und weil es so kontrovers gelesen, verstanden wird und ausgelegt wird, halte ich das für absolut notwendig, dass wir einen Überblick und eine Zusammenschau der Schrift haben. Denn das ist unsere Grundlage, von da prüfen wir es. Und von da müsst ihr selbst mündig sein und prüfen, was in eurem Herzen ist und wie ihr zu diesen Dingen steht und wie ihr sie glaubt. Und dazu muss man die Bibelstellen kennen. Paulus sagt im Römerbrief, wie sollen sie glauben, wenn man es eben nicht sagt? Und da sehe ich mich als Schuldner und in der Verantwortung, es zu sagen und damit man es prüfen kann. bevor ich heute diesen Spurt starte. Und Philipp, der hat gesagt, da hast du aber einiges vor. Mein Verstand sagt, das kriege ich hin. Meine Erfahrung sagt, das kriege ich nicht hin. Ich bemühe mich. Kommt darauf an, wie viel der Geist bei jeder einen Stelle mir aufs Herz legt und sagt, mach weiter oder bleib stehen. Aber ich möchte so starten mit Matthäus 7. Nicht, das ist kein Rückschritt, keine Angst. Ich beginne nicht wieder im Matthäus-Evangelium. Wir starten gleich im Korintherbrief. Aber ich möchte als Ausrichtung und auch als Abschluss zu diesem Thema etwas euch vorlesen. Kapitel 7, Vers 1 bis 6 soll als eine geistliche Ausrichtung dienen, wie wir über bestimmte Dinge denken und mit den bestimmten Dingen handhaben und vor allem mit diesem schwierigen Thema der Auserwählung, der Berufung, der Vorherbestimmung, der Souveränität Gottes. Ich lese Kapitel 7, Matthäus Evangelium, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Augen ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen und den Splitter aus deinem Bruders Auge zu ziehen. Diesen stelle ich mit Sicherheit ganz gut bekannt. Geht es ums Richten und was die Ausrichtung in ihm richten ist und mit welcher Haltung. Und meist verstehen wir diese Stelle in Bezug auf Sünde. Dass wie kann ich jemand anders der Sünde überführen, wenn ich selbst so einen Balken in Sünde in meinen Augen habe und stoche da wegen einem Splitter bei dem anderen, was mit Sicherheit seine Berechtigung hat, das so zu verstehen und auch so auszulegen. Ich denke, die Auslegungsbreite ist groß in diesem Text. Aber wenn wir Vers 6 lesen, kommt Vers 6 irgendwie, will ich sagen, überraschend. Aber der hängt zusammen. Und das ist auch, denke ich, auch die Intention, um was es eigentlich geht. Gebt nicht das Heilige den Hunden. Werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine. Damit sie diese nicht etwa mit den Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Interessant, gell? In diesem Zusammenhang ist die Erwähnung, dass wir darauf Acht geben, wie wir mit dem Heiligen, was uns anvertraut ist, mit dem Guten, mit dem Herrlichen, vor allem mit diesen Perlen, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, der Zusammenhang ist der, wir müssen aufpassen, wie wir über das Heilige und über die Perlen urteilen. Ich glaube, das ist der Zusammenhang. Wir müssen aufpassen, bevor wir den anderen etwas beschuldigen und sagen, wie kannst du sowas glauben? So, das ist ja total falsch. Vielleicht sogar gotteslästerlich, vielleicht sogar Irrlehre, wie auch immer. Und man versucht dann, den Splitter rauszuziehen und ist blind, weil man dann so einen Balken im Gesicht hat. Und da ist die Warnung, passt auf, wie ihr mit dem Heiligen, was euch anvertraut ist, wie ihr damit umgeht. Wem gebt ihr die Wahrheiten weiter? Ich habe das nicht nur einmal erlebt, dass man von diesen schönen Perlen, die ich so sehr liebe, dass man sie nimmt und dass man sie zertritt, zerstört und dann sich nicht nur gegen diese Perlen wendet und sagt, das ist überhaupt keine Perle, sondern gegen den, der sie dir gebracht hat. Von daher, da ist viel Weisheit und Verstand, wie wir damit umgehen. Warum lese ich das? Ich bezeichne die Souveränität Gottes und als etwas Heiliges. Ich bezeichne das als eins der köstlichen Perlen, die es gibt. Und in dieser Gesinnung, dass wir vorsichtig sind, wie wir über das urteilen. Dass wir vorsichtig davor Schlüsse ziehen und vielleicht vor lauter Balken nicht die Wahrheit erkennen. Von daher, das wollte ich beim Prüfen all der Stellen und bei der Ausrichtung, inneren Ausrichtung. Denn in der Art und Weise, wie wir mit diesen Wahrheiten umgehen, wird Gott auch mit uns umgehen. Und das ist, denke ich, eine ernste Angelegenheit, eine sehr ernste Angelegenheit. Einfach nur als geistliche Ausrichtung. Wir starteten im Alten Testament und suchten nach diesen Perlen. Und wir gingen ins Neue Testament und waren jetzt eine Weile im Römerbrief. Und ich glaube, neben Johannes hat keiner so viel darüber geschrieben wie Paulus und haben uns diesen Abschnitt Römer 9 bis 11 in diesem Zusammenhang angeschaut. Jetzt möchte ich mit euch in Korintherbrief gehen, Korinther Kapitel 1 mit euch kurz anschauen, dann einen so Zwischensport anlegen, das heißt, euch einfach ein paar Stellen vorlesen und damit ihr merkt, oh, da gibt es noch ein paar mehr, dann eine andere Stelle etwas genauer anschauen, dann wieder einen Zwischensport einlegen, wieder ein paar Bibelstellen lesen, damit ihr merkt, oh, es gibt noch mehr und ihr die euch aufschreibt und zu Hause nochmal nachlesen, merkt, das ist eine Fülle an Stellen, die darüber spricht und letztendlich in der Hoffnung, nach 45 Minuten in der Offenbarung zu landen, Kapitel 22. Oder ja, das ist, deswegen lasst uns loslegen. Korinther, Entschuldigung. Ich hoffe, dass die Medikamente, die ich mir eingeworfen habe, nicht so sehr mich behindern jetzt. Also, 1. Korinther, Kapitel 1. Ich möchte euch ganz kurz in den ganzen Hintergrund hineinnehmen, damit wir die einzelnen Aussagen da recht deuten. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde, die er wirklich vom Herzen geliebt hat. Ich meine, wahrscheinlich wie kaum eine andere Gemeinde hat er sie so. Jesus hat ihm selbst gesagt, ich habe da eine große Schar. Das ist interessant, Apostelgeschichte 17, soweit ich weiß. Ich habe eine Schar, bleib in dieser Stadt. Ich kenne die meine, du musst da bleiben und musst hier dienen, weil ich sie retten will. Paulus bleibt und so entsteht eine Gemeinde in der tiefsten, sündigen, verdorbenen Stadt, hat Gott sein Volk und Gott rettet dieses Volk und sie kommt zum Glauben. Dass diese Stadt auf die einzelnen Gläubigen abwerft und abgefärbt hat, das sieht man in dem Brief. Und ein großes Problem war in dieser Gemeinde, dass Parteiungen entstanden sind. Und der Grund war, dass einige gesagt haben, ich bin für den, und die anderen gesagt haben, ich bin für den. Und die Apostel bzw. die Diener höher gehalten haben oder sich auf sie gestützt haben. Da waren einige, die sagen, wir schätzen Petrus sehr und Petrus ist unser Fundament. Petrus war natürlich einer der engsten Apostel Jesu, konnte mit Sicherheit sehr lebhaft alles erzählen, aus erster Hand berichten. Das machte ihn natürlich so für viele sehr, sehr attraktiv. Paulus war der Gründer der Gemeinde. So sagten einige, nein, wir sind des Paulus. Er hat uns schließlich diese Gemeinde gegründet und hielten zu Paulus und spielten die gegeneinander aus. Und da kamen noch andere und sagten, wir sind für Apollos, weil er ein besonderer Lehrer ist. Der hat eine Begabung und er ist ein sehr begabter Lehrer, in einer Art und Weise das AT auszulegen und sie hielten sich zu Apollos. Und das Problem ist nicht Paulus, das Problem ist nicht Apollos, das Problem ist auch nicht Petrus, das Problem ist, dass die Gemeinde sie gegeneinander ausgespielt hat. Und in diesem Zusammenhang sagt Paulus und argumentiert und schreibt, Freunde, es macht überhaupt keinen Sinn, sich an irgendeinen zu hängen. Denn der Grund, warum ihr gläubig geworden seid und der Grund, warum es euch gibt und ihr in der Gemeinde seid, liegt weder an uns und liegt nicht an euch. Das liegt nicht an der Begabung von Petrus, das liegt nicht an der Begabung von Paulus und Apollos. Das liegt nicht in ihrem Dienst, sondern es liegt auch nicht in euch. Der einzige Grund, weil Gott dich wollte. Und jetzt sage ich, weil Gott dich auserwählt hat. So. Überhebt den einen nicht über den anderen, überhebt euch nicht übereinander. Es gibt keinen Grund zum Rühmen. Das ist so ganz stark der Hintergrund und das Anliegen vom 1. Korintherbrief, diese Missstände zu beheben. Und ich lese jetzt ab Vers 20, Kapitel 1. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gott die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannt, Entschuldigung, denn weil in der die Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigten Glaubenden zu retten. Was Paulus hier sagt, ist, das Weise, das Verständige, der Mensch in sich selbst, er ist nicht weise genug, er ist nicht klug genug. Er kann aus sich heraus Gott nicht erkennen. Er mag so schlau sein, er ist nicht in der Lage. Die Weisheit der Weisesten, die Intelligenz der Intelligentesten, das Verständnis, die Analytik, das große Denken um die Ecken, keine Ahnung, die Philosophien und Gedankengebäude können nicht Gott fassen, weil Gott beschlossen hat, in seiner eigenen Weisheit, dass der Mensch nicht so gerettet wird. Nicht durch seine eigenen Überlegungen, sein eigenes Denken und Verstehen. Er ist nicht in der Lage. Das ist sehr ernüchternd, oder? Der Mensch ist nicht in der Lage, aus sich selbst Gott zu erkennen. Das ist die Grundlage. Er ist verblendet. Er ist verfinstert. Er ist dahingegeben. Er ist tot und in Sünden. Er ist nicht in der Lage. So beginnt Paulus. Und dann sagt er, denn weil die, durch, dass Gott durch die Torheit der Predigt den Glaubenden rettet. Gott hat eine ganz, darf ich so, dumme Methode genommen. Wirklich dumm. Für viele unverständlich. Er wird durch etwas Menschen rettet, was für die Menschheit absolut Tor ist. Dumm, bescheuert, nicht machbar, funktioniert nicht. Durch eine Predigt. Durch Predigt kommen Menschen nicht zum Glauben. Man muss sie schon überzeugen. Man muss ihnen schon was bieten. Man muss sie locken, man muss es attraktiv darstellen, man muss sie überzeugen, Argumente bringen, man muss ihr Verstand ansprechen, man muss ihre Gefühle ansprechen, man muss Emotionen ansprechen, ihre Bedürfnisse kennen. Wir müssen schon einiges machen, damit der Mensch zum Glauben kommt. Kennt ihr das? Das ist ein ganz anderes Menschenbild, wie uns die Schrift darstellt oder den Weg. Und dann sagt Paulus Folgendes, Vers 22. Und weil denn Juden Zeichen fordern, sie brauchen Beweise. Dass das Ganze wahr ist, brauchen sie Beweise. Die müssen sehen, Erfahrung, Erfahrungswelt. Ich muss es spüren, erfahren, damit ich glauben kann. Fordern Griechen Weisheit. Sie müssen es verstehen. Es muss logisch sein, nachvollziehbar, überprüfbar. Predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Und jetzt kommt's. Den Berufenden selber aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Für die Welt mag das der gekreuzigte Christus eine Torheit erscheinen. So eine Botschaft, das macht keinen Sinn. Für die Juden ein Ärgernis. Wie kann das sein? Wir werden dann 24 darüber nachdenken oder zumindest diesen Gott wird Mensch, es muss sterben, das ist ein Ärgernis, undenkbar. Das heißt, die Welt vermag diese Botschaft nicht zu erfassen. Die Welt vermag das Evangelium nicht zu erfassen. Der Mensch vermag es durch seine Weise, diese Botschaft nicht zu verstehen. Und wenn er es nicht verstehen kann, was passiert dann? Er verwirft es und dann kommt er nicht zum Glauben, dann wird er nicht gerettet werden. Weil diese Botschaft nicht mit dem Verstand erfasst werden kann, geht nicht. Das ist ja tragisch, oder? Dann war es das für die Menschheit. Nee, wir müssen uns nur genug anstrengen. Wir müssen Druck ausüben. Auf den Willen. Auf den Verstand. Schaut mal, es kommen aber doch welche zum Glauben. Aus welchem Grund? Vers 24. Den Berufenden. Den Berufenden aber. Von wem berufen? Gott. Den Berufenen aber selber, das sind Juden wie Griechen, wird es zu Gottes Kraft und es wird sogar zu Weisheit, zu Erkenntnis, zu Verständnis. Es wird erlebbar, erfahrbar und es wird verständlich, klar und deutlich. Es wird zu etwas, was unseren Verstand erfasst und wir denken, Mann, ist das herrlich. Ich kann es erkennen, ich kann es verstehen. Und jetzt ist die Frage, wer sind diese Berufenden? Wen hat Gott berufen aus dieser Welt, sowohl Juden wie Griechen? Wen hat er berufen, dass sie das erkennen können? Schaut mal, was Paulus schreibt. Ich bin so froh, dass Paulus das schreibt. Also, Christus war für mich die absolute Autorität. Dann kommt sehr schnell Paulus. Denn das Törichte Gottes ist weiser als der Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als der Menschen. Denn seht eure Berufung. Also, schaut, wen Gott beruft. Schaut eure Berufung an. Oh, ich hoffe, dass ihr euch da wiederfindet. Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. So, nicht viele. Das heißt, es gibt ein paar.
Aber es sind nicht viele. Und dann Vers 27. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Starken zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt hat, und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Was sagt Paulus? Wen lässt Gott das Evangelium erkennen lassen? Wer darf es schauen? Wer darf es begreifen? Alle? Wer darf nicht schauen? Das, was sich als weise hält. Das Hohe. Gott wählt aus das Schwache, um damit er das Weise zunichte mache. Wisst ihr, was der Grund dafür ist? Vers 29. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Dass keiner auf den Gedanken kommt. Kein einziger auf den Gedanken kommt. Er hat etwas dazu beigetragen. Das ist der Grund. Gott hat die Weisheit der Welt verworfen, damit kein Mensch sagt, ja, aber klar, natürlich, Gott hat schon einiges getan. Er hat alles schließlich vorbereitet, aber ich muss ja auch was tun. Gott, ich weiß, du hast vieles getan und das Erlösungswerk vollbracht. Ja, aber ich habe mich ja für dich entschieden. Und auch wenn wir das nie laut sagen würden, aber denken, das Fleisch, ja, aber irgendwas, guck, habe ich ja doch dazu beigetragen. Die Bibel sagt, da ist nichts Gutes. Nichts Gutes. Da ist nichts, das nach Gott fragt, nicht nach Gott sucht. Der einzige Grund, warum Gott das Schwache nimmt, ist, damit, weil das Schwache weiß, ich bin's nicht gewesen. Weil das Starke denkt, ja, irgendwas habe ich getan. Von Jugend auf habe ich versucht, alles zu halten. Also ganz falsch war ich nicht, da fehlt mir was, dazu brauche ja ich dich. Denn letztlich, alle Gebote kann ich nicht halten, aber sagen wir mal 80%. Erinnert euch an diesen Pharisäer und den Zöllner im Gebet und wie Jesus einleitete und sagt, über die, die sich auf ihre eigene Gerechtigkeit stolz waren, die sich von sich was hielten. Da ist doch irgendwas, muss ich doch tun. Gott nimmt das Schwache, das Unfähige und macht damit deutlich, ich rette etwas, was mich nicht gesucht hat. Ich rette etwas, was nach mir nicht gefragt hat. Ich rette etwas, was nicht in der Lage ist, mich zu erkennen. Weil es weder die Stellung, noch die Macht, noch die Kraft, noch die Intelligenz, noch das Geld, noch irgendwas hat. Die Abstammung. Ich nehme es und dann rette ich das. Und der Grund ist, damit alle erkennen, dass ich es getan habe. Wie am Tag Midians. Damit du nicht sagst, meine Hand hat mich gerettet. Bei Gideon. Gott wird es so machen, dass es absolut klar ist, ich habe es gemacht. Der Grund ist, damit sich kein Fleisch rühmen, damit keiner auf den Gedanken kommt, Gott die Ehre zu rauben. Denn wisst ihr, was das ist, Gott die Ehre rauben? Götzendienst. Und wisst ihr, was mit Götzendienern passiert? Verderben. Gericht. Gott hasst Götzendienst. In dem Moment, wo wir etwas an die Stelle von Gott stellen, betreiben wir Götzendienst. Wenn wir Gott die Ehre rauben, betreiben wir Götzendienst. In dem Moment, wo wir Gott die Erlösung der Menschheit, indem wir berauben und sagen, ja, der Mensch hat dazu was zu beizutragen, dann berauben wir ihn seines Ratschlusses, seines Planes. Lasst mich das in Vers 30 und Vers 31 nochmal belegen. Ich liebe diese Aussage. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist zu Weisheit von Gott, und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Wie haben wir Gerechtigkeit Gottes bekommen? Wie wurden wir gerecht? Wie wurden wir heilig? Wie wurden wir erlöst? Wie wurden wir weise und erkannten und verstanden das Werk Gottes? Aus ihm. Aus wem? Es tut mir so leid. Manche sagen Jesus, weil sie schon so letztendlich ist das auch wahr, weil in Jesus sehen wir den Vater, aber aus ihm, nämlich von Gott, aus ihm aber kommt das, dass ihr in Christus seid. Wer versetzt uns in Christus und gibt uns Anteil an Gerechtigkeit, an Heil, an Rettung, an Heiligkeit? Wer macht es? Gott. Was ist dieses Werk? Wie macht Gott? Wer setzt uns in Christus? Das ist die Botschaft der Auserwählung. Er hat uns in Christus auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das bedeutet in Christus. Er hat aus ihm das, es ist aus Gott allein kommt das, dass wir in Christus Anteil haben. Das hat der Mensch nichts dazu beizutragen. Und jetzt Vers 31. Warum? Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Darum, liebe Freunde, bin ich so froh, ich weiß so gut. Ich glaube diese Lehre nicht, weil ich sie verstandesmäßig ausgelottet habe in die Tiefsten, weil alle meine Fragen beantwortet sind und weil ich sie so köstlich und so wunderbar finde. Ich glaube an diese Lehre nicht. Aus diesem Grund. Ich glaube sie aus einem Grund, weil sie in der Schrift steht. Und weil diese Lehre Gott verherrlicht. Wenn ich sie nicht glauben würde, würde es mir einiges an Ärger ersparen. Einiges. Wäre es viel einfacher. Viel einfacher. Der Punkt ist, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das heißt, wer seinen Ruhm sucht, dann muss er auf den Herrn schauen und schauen, was er für einen getan hat. Das ist der Ruhm. Und unser Ruhm ist unsere Schwachheit. Dessen rühmen wir uns. Denn das ist die Voraussetzung, dass er uns in Christus hineinversetzt, dass er uns wollte. Warum lese ich das? Paulus sagt, Korinther, es gibt keinen Grund, euch auf irgendeinen Menschen zu stützen, zu meinen, dass ihr euer Glaube auf Paulus oder auf Apollos oder auf Petrus beruht. Es gibt keinen Grund, euch in euch selbst einen Grund zu suchen und euch übereinander zu erheben, als ob der eine heiliger als der andere. Schaut euch, wer ihr seid. Guckt euch, wen Gott auserwählt hat. Guckt euch mal an. Was glaubst du, warum du gerettet worden bist? Der einzige Grund ist, weil du nichts bist. Also komm runter. Die Lehre der Auserwählung demütigt uns und macht uns nochmal, stellt uns alle auf die gleiche Stufe, damit wir nicht uns übereinander überheben. Und dann sagt er, Kapitel 2, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit des Geheimnisses Gottes zu verkündigen. Interessant. Er sagt, ich bin nicht gekommen und habe mir eine brillante Argumentationspredigt überlegt. Ich kam nicht zu euch und habe mir überlegt, wie könnte ich sie erreichen und ihr Verstand ansprechen, dass sie mir das glauben, welche Beweise muss ich anführen, welche philosophische Gedanken muss ich einflechten, welche PowerPoint-Präsentation, vielleicht welche Musik, welches Licht muss ich einblenden, was muss ich tun, wie könnte ich Menschen erreichen? Paulus sagt, ich nahm mir vor, Vers 2, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Also ich habe mir eine Botschaft vorgenommen, euch zu sagen, wer Jesus ist und dass er für euch gestorben und auferstanden ist. Das ist nicht sehr, sehr, sehr prickelnd. Ist keine brillante Predigt, wo man sagt, das war heute ein schöner Gottesdienst, eine tolle Predigt, weil Mensch, diese Gedankengänge und Mensch, diese Rhetorik und Mensch, diese Aussprache und diese Präsentation, die hat mich so beeindruckt, das war echt schön. Da muss doch was dran sein, wenn es so, das ist doch sehr intelligent. Vers 3. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und Zittern. Nicht vor den Korinthern, sondern hier einen Fehler zu begehen. Mit menschlicher Weisheit Menschen zu bekehren. Vers 4. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Ich habe mir bewusst, jede Methodik beiseite gelegt. Habe ganz bewusst jede Technik beiseite gelegt. Könnte es Paulus machen? Glaub mir, er war fähig, als ein brillanter Pharisäer, als ein Geschulter in griechischer Sprache. Er wäre absolut in der Lage, mit der Rhetorik mitzuhalten. Er hat das gesagt. Ich habe mir bewusst das nicht getan. Warum? Ich habe eine Botschaft verkündigt, und zwar Jesus Christus, gekreuzigt und auferstanden. Und Menschen kamen zum Glauben. Ja, warum das denn? Ja, warum? Ja, ich kann es nicht gewesen sein, sagt er. Wisst ihr warum? Weil der Geist Gottes gewirkt hat. Nicht aufgrund meiner Predigt, sondern weil Gott Menschen retten will. Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Jedoch nicht die Weisheit dieses Zeitalters. Auch nicht das Fürsten dieses Zeitalters, der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vorher bestimmt hat vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Über was wir hier reden, das ist keine Weisheit der Menschen. Für uns ist das absolut tief. Für uns ist das eine Weisheit, die übersteigt unseren Verstand, weil Gott es vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt hat, auf diesen Weg Menschen zu retten. Wenn die Welt es erkannt hätte, sagt er, hätten sie Jesus nicht gekreuzigt, wenn sie diese Weisheit verstanden haben. Wie kommt es aber, dass es welche gibt, die diese Weisheit verstehen? Schaut mal Vers 10 oder Vers 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles und die Tiefen Gottes. Wie kommt es dazu, dass Menschen zum Glauben kommen? Der Geist offenbart es, nicht die Brillanz. Der Geist ist es, der offenbart. Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir, auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Und das ist jetzt das ist ein Punkt. Ich rede von einem Geheimnis hier. Das ist ein Geheimnis Gottes. Und keine menschliche Weisheit wird euch ein Argument bringen, wo ihr sagt, ah, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist logisch, jetzt ist kein Konflikt mehr, kein Ärgernis mehr darin. Es ist ein Geheimnis und es muss offenbart werden. Es muss geistlich vom Geist Gottes gedeutet werden. Es muss uns der Geist Gottes aufs Herz legen und im Herz bestätigen und uns es aufzeigen. Das muss der Geist tun. Das kann kein Mensch mit keiner Weisheit und keiner Rhetorik. Darum sagt er dann, davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch, das ist jetzt sehr entscheidend, ein natürlicher Mensch, das heißt kein Geistlicher, das heißt einer, der nicht wiedergeboren ist, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Geht es noch klarer? Ein natürlicher Mensch vermag geistliche Dinge nicht erfassen. Es geht nicht. Paulus, jetzt der Zwischensport. Römerbrief, Korintherbrief. Paulus lehrt und sagt, der Grund, warum wir errettet worden sind, liegt in der Auserwählung Gottes. Das demütigt uns sehr. Und das soll es auch tun. Und geht mit mir in den Galaterbrief. Jetzt kommt ein kurzer Zwischensport, in dem ich euch ein paar Verse vorlese und bis an der Stelle wieder kurz stehen bleibe. Im Galaterbrief, 2. Korinther lasse ich, kommen wir zum Galaterbrief. Ich möchte einfach durch die Briefe durch und immer wieder euch zeigen, fast in jedem Brief spricht er darüber. Im Galaterbrief spricht er über seine Berufung. Und ich möchte euch vorlesen, Vers 15. Als es aber dem, Kapitel 1, ja, Galater Kapitel 1, Vers 15, als es aber dem, der mich von meiner Mutter Leibe an auserwählt hat und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündige, zog ich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und so weiter. Schaut mal, wie Paulus über seine Bekehrung geht. Was brachte ihn dazu? Er sagt, als es dem, wer ist das? Gott. Als es dem, der von meiner Mutter Leibe was getan hat? Auserwählt. Als es dem, der mich auserwählt und durch seine Gnade berufen hat. Schaut, Auserwählung, Gnade berufen, wie diese Dinge in der Schrift zusammenhängen. Paulus sagt, Gott hat mich aus Gnade berufen. Warum? Warum hat er mich berufen? Weil er mich auserwählt hat. Vom Mutterleibe an. Das bedeutet, da war er noch nicht mal auf der Welt. Da hat er noch nichts Schlechtes, noch Gutes getan. Gott wollte Paulus haben und durch seine Gnade berufen hat, es ihm gefiel, weil es Gott gefiel. Weil es ihm gefallen hat und nicht Paulus, weil es Gott gefiel, seinen Sohn mir zu offenbaren. Warum kam Paulus zum Glauben? Wie kam er zu der Erkenntnis Christi? Gott wollte es ihm offenbaren. Und dann kam Jesus und sagt, warum verfolgst du mich? Warum kam Paulus zum Glauben? Weil wem es gefiel? Dem Paulus? Mir gefällt es, an Gott zu glauben. Mir gefällt es, an Christus zu glauben. Es gefiel ihm alles andere als das. Er hasste es. Er verfolgte es, oder? Was glaubt ihr, warum Gott es so, auf so eine Art und Weise uns diese Bekehrung des Paulus gibt? Damit wir einiges daran lernen. Paulus gefiel es nicht. Er sagt nicht, als es mir gefiel, Gott zu nahen, Gott zu suchen. Als es Gott gefiel, seinen Sohn mir zu offenbaren, dann öffnet ihm die Augen und er kannte all seine Sünde und seine Rebellion und dass er gegen den Sohn Gottes hier kämpft und gegen ihn verfolgt und nicht die Gemeinde. Ein klares Verständnis, Paulus sagt, ich bin ein Auserwählter. Darum glaube ich an Jesus, weil Gott mich auserwählt hat. Gehen wir weiter, Epheserbrief. Schnell durch ist schier unmöglich. Das ist nämlich ein Psalm. Kapitel 1, Verses 3 bis 14 ist ein Psalm, ist ein Lied mit drei Strophen. Und dieses Lied beschreibt das ganze Erlösungswerk Gottes an uns, nämlich im Vater, Sohn und Heiligen Geist. Mit den Versen, also mit den Refrains in Vers 6 und Vers 12 und 14, mit dem Grund, warum Gott das tut, was er tut, zum Preis seiner Herrlichkeit. Und schaut mal, wie Paulus beginnt, Gott zu preisen. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Er sagt, wir segnen Gott, das heißt, wir preisen Gott, wir beten Gott an. Warum? Weil er uns gesegnet hat. Und jetzt, was ist der Segen Gottes für dich und für mich? Für was preisen wir ihn? Und ich werde nicht müde, an dieser Stelle zu sagen, mich macht das tief traurig, dass viele Kinder Gottes, von denen ich wirklich überzeugt bin, diesen Kinder Gottes, sie stoßen sich an dem, das eigentlich den Vater verherrlicht. Hier steht es. Warum preisen wir den Vater? Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wir preisen Gott aus einem Grund, weil er uns etwas getan hat. Er hat uns auserwählt in Christus. Hat uns auserwählt. Wann war das? Vor Grundlegung der Welt. Was ist das Ziel der Auserwählung? Dass wir heilig, nur nebenbei. Wer meint, dass die Auserwählung, der sagt, ja cool, dann kann ich ja tun, was ich will, denn schließlich hat er mich auserwählt, der täuscht sich. Wenn Gott dich auserwählt, mein Freund, dann wird er dich heiligen und reinigen. Und das wird kein Zuckerschlecken sein. Und wenn Gott es will, wird er es tun. Und darum, all die nicht geheiligt und nicht gereinigt werden, die sind nicht seine Kinder. Nach Hebräer, Kapitel 12, sind Bastarde. Aber seine Kinder, die er liebt, die züchtigte. Warum? Weil er vor Grundlegung gesagt, du bist mein und ich muss dich heiligen und ich muss dich reinigen. Das heißt, die Auserwählung bedingt einen Reinigungsvorgang und der beginnt mit der Erlösung, mit dem Blut Jesu Christi. Was ist die Motivation all dessen? Aus Liebe hat er das getan. In Liebe hat er das getan. Nicht Willkür, in Liebe. Und warum, wie hat er das getan? Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, weil er es wollte. Und weil er das wollte und dich und mich heiligen und reinigen wollte. Schaut mal, was dann die Folge ist. Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Woher kommt die Einsicht? Woher kommt die Weisheit zum Verständnis, dass wir Erlösung haben? Woher kommt sie? Woher kommt der Glaube? In ihm. Weil es Gott wohlgefallen hat, dir dieses Geheimnis zu offenbaren, darfst du das glauben. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was im Himmel und was auf der Erde ist, dieses Geheimnis ist groß. In ihm und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Wer sind sie? Vers 11. Die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat unseres Willens tut. Der davon abhängig ist, ob wir wollen oder nicht. Warum bekommen wir ein Erbe? Weil Gott es will. Das sind die Verse, warum manche auf diese Perlen treten und sie hassen. Aber für mich ist das so eine herrliche Verheißung. Der Grund, warum ich erlöst werde, warum ich geheiligt werde, warum ich gerechtfertigt werde, warum ich in Christus sein darf, warum ich erkennen darf die Gnade und die Liebe Gottes, der Grund, warum ich ein Erbe bekommen habe, liegt, weil Gott es will. Nicht in mir, in ihm. Aus ihm aber ist es. Aus ihm kommt es, dass wir in Christus sind. Wie gut ist das denn? Der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Der manches nach dem Rat seines Willens wirkt. Solange der Mensch halt auch will. Der alles wirkt nach seinem Rat. Sollte mir ein Ding unmöglich sein, bin ich nicht der Herr allen Fleisches. Ich werde nicht müde, diese Verse zu zitieren. Epheserbrief. Für euch als stille Zeit, als Übung, lest mal zu Hause Vers 3 bis 14 und versucht mal rauszufinden in diesen Versen, was an diesem Erlösungswerk, das uns geschrieben wird, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist, wo taucht ihr auf und wo steht, was ihr dazu beizutragen habt? Lest mal diese Verse unter diese Perspektive, wo steht das, was du beizutragen hast dazu? Geht mit mir in Kolosserbrief. Kapitel 3, Vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wie auch wer einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zieht an als Auserwählte. Lebt entsprechend eurer Berufung. Lebt entsprechend eurer Auserwählung. Wenn er euch zur Heiligung erwählt hat, wenn er euch zur Rettung erwählt hat, wenn er euch aus Liebe erwählt hat, dann sagt er, dann gibt es nur eine logische Konsequenz. Wenn wir seine Auserwählte sind, dann lasst uns doch so leben wie Auserwählte. Leben wir dementsprechend. Ziehen wir an, jeden Tag aufs Neue, wie die Kleider. Güte, Demut, Milde, Langmut. Wenn er uns in der Liebe ertragen hat, sollen wir ertragen. Wenn er vergeben hat, müssen wir vergeben. Wir müssen unsere Berufung, wird Petrus sagen, festmachen in dem Sinne der Berufung entsprechend leben. Unserem Stand entsprechend leben. Lebt als Auserwählte. In diesem Verständnis lebt so, dass man deutlich wird, ihr seid auserwählt. Schaut mal, das macht ein Thessalonicher, das sagt er denen. 1. Thessalonicher, nächster Brief. Ich gehe jetzt durch, weil dann brauchen wir nicht viel blättern. Müssen wir nicht weit blättern. Nächste Seite, Kapitel 1, Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus. Paulus sagt, wir beten und danken euch, weil wir sehen euer Bemühen, wir sehen euer Werk des Glaubens, wie wir das ausharren, wir sehen bei euch, wer ihr seid. Und schaut mal, was er sagt, wer sind sie? Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Also wenn wir das sehen, was in eurem Leben ist, wisst ihr was? Ihr seid auserwählt. Wir kennen sie. Warum? An den Frucht. Wir sehen, ihr glaubt. Wir sehen, ihr liebt. Wir sehen, ihr hart aus. Wir sehen, ihr habt Hoffnung. Wie kann das sein? Ja, ihr müsst von Gott auserwählt sein. Denn der Mensch hart nicht aus. Er liebt nicht, er sucht nicht. Er demütigt sich nicht. Er vergibt nicht. Das kann nur von Gott sein. Paulus sagt, wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Wir wissen das. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Wir müssen, Vers 13, ja, Kapitel 2, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Er sagt, wir müssen Gott danken. Wir danken Gott für was? Dass er euch von Anfang an auserwählt hat. Dafür danken wir. Und der Grund oder die Wirkung oder die Auswirkung der Auserwählung ist, Gott hat auserwählt euch zu was? Zu einem Dienst. Ich habe euch gesagt, dass manche versuchen, diese Lehre so zu lösen, dass Gott für den Dienst erwählt. Ich habe gesagt, natürlich für den Dienst, aber es gibt ohne Rettung keinen Dienst. Aber Paulus schreibt, Gott hat euch auserwählt zu was? Zur Rettung. Zumindest steht es in meiner Bibel. Gott hat euch auserwählt zur Rettung. Wie hat er das gemacht? In der Heiligung des Geistes. Wenn Gott jemand erwählt und sieht, was macht er dann? Er heiligt ihn. Er reinigt ihn. Er wirkt an ihn durch seinen Geist. Er überführt ihn. Er öffnet ihm die Augen für seine Verlorenheit, für seine Verdorbenheit. Er zeigt ihm seine Vergänglichkeit und bringt ihn dazu. Darf ich so sagen? Er macht ihn frei, frei sich für ihn zu entscheiden. Das ist wahre Freiheit. Nicht mehr versklavt unter der Sünde und die Unfähigkeit, sich für Christus zu entscheiden, weil er gar nicht entscheiden kann, er ist blind, verfinstert. Gott macht ihn frei, dass er sehen kann den Weg des Evangeliums. Und er ist frei, im Glauben es anzunehmen. Frei, nicht mehr versklavt. In der Rettung, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium. Liebe Geschwister, ein anderer Einwand ist, ja, wenn Gott erwählt, dann brauchen wir ja nicht predigen, verkündigen, wenn Gott jemanden so erwählt. Wozu dann evangelisieren, gell? Erstens, woher weißt du, wen Gott erwählt? Hat Gott es dir persönlich verraten? Mir nicht. Steht keinem Menschen zu, es zu wissen. Keinem einzigen. Wer erwählt? Du oder ich? Gott. Gott allein. Er ist das tut. Aber jetzt kommt's. Das ist seine Weisheit und sein Ratschluss. Wie ruft er und beruft er seine Auserwählten? Wie macht er das? Laufen sie und auf einmal, bing, ich muss glauben. Was macht er? Er lässt auf der ganzen Erde einen Schall erschallen. Ein Bußruf. Ausrufen. Kehrt um, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Er lässt es ausrufen über die ganze Erde. Warum? Weil er durch euch, auch euch berufen hat, durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Jesus Christus. Das Werkzeug, wie Gott seine Auserwählten ruft, ist die Predigt des Evangeliums. Für die einen, die das hören, ist es absolut Torheit. Es ist ein Ärgernis, ein Gestank. Für die anderen ist es ein Wohlgeruch. Es ist Gnade, Weisheit, Erkenntnis, Kraft. Warum? Das ist das Werkzeug, wie Gott seine Auserwählten aus dieser Welt herausruft. Er ruft sie und sagt, kommt her zu mir, alle mühseligen beladen, alle Armen, alle Schwachen, alle Kranken, kommt her zu mir. Das ist der Weg, wie Gott das tut. Zwischenspur, deswegen nicht zu tief. 1. Timotheus, Kapitel 5. Ich habe das in einer Bibelstunde schon mal kurz erwähnt, daher auch nur ganz kurz. Das ist für mich auch eine tiefe Wahrheit, die hier drin steht. Wo fand der erste Sündenfall statt? Liebe Geschwister, der fand nicht auf der Erde statt. Der erste Sündenfall fand im Himmel statt. Als der Teufel, einer der herrlichsten Engel, mit dem Grund, Gott anzubeten, es nicht für nötig hielt, Gott die Ehre zu geben und Herrlichkeit. Und nicht mehr sich des Gottes rühmen, sondern sich selbst rühmen wollte. Und die Herrlichkeit und die Anbetung auf sich beziehen wollte. Und da einen großen Teil, einen Drittelteil der Engelswelt mitgezogen hat. Die Engel haben eine freie Entscheidung. Genauso wie die Menschen. Die konnten sich auch von Gott. Könnt ihr euch vorstellen, im Himmel zu sein? Könnt ihr euch vorstellen, die Herrlichkeit Gottes geschaut zu haben? Könnt ihr euch vorstellen, als einer der Engel vor dem Thron Gottes, die Herrlichkeit Gottes, dafür verantwortlich gewesen zu sein, dass die anderen Engel gefälligst diese Herrlichkeit anbeten und dann sich von ihm abzuwenden? Wie geht das? Vers 21, Kapitel 5. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus, Jesus. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgst und nichts nach Gunst tun sollst. Also bleib treu der gesunden Lehre, bleib treu dem Wort, predige das Wort, lehre, ermahne, züchtige. Ich bitte dich. Ich bezeuge es vor Gott, vor Jesus und vor wem noch? Es gibt nicht nur auserwählte Menschen, sondern es gibt auch. Was glaubt ihr, warum sind nicht alle Engel gefallen? Weil Gott sich bewahrt hat, auch eine Engelswelt. Und was haben wir im Epheserbrief gelesen? Dass Gott in Christus Himmel und Erde eins machen wird. Die Himmelswelt und diese Welt. Zu welchem Ziel? Zum Preis und um seine Herrlichkeit. Warum sind Engel nicht gefallen? Nicht alle. Weil Gott sich auch da einen Rest bewahrt hat. Einen großen Rest. Den kannst du nicht zählen. Gibt es Menschen, die Gott anbeten? Warum gibt es Menschen, die trotzdem an ihn glauben? Weil Gott auch in dieser Welt sich einen Rest bewahrt hat, die ihn anbeten. Die übrigens du auch nicht zählen kannst. Jetzt muss ich in 5 Minuten die restlichen Stellen machen. 2. Timotheus, ich könnte durch jeden Brief mit euch gehen. In jedem Brief. Ich habe mir eine Farbe dafür ausgesucht und habe in jedem Brief mit der gleichen Farbe diese Stellen mir markiert. Und wenn ich sie durchgehe, dann sehe ich sofort. Ich kann sie nicht ignorieren dann. Vers 9, Kapitel 1, 2. Timotheus. Das lese ich einfach. Ich hoffe, ihr studiert das. Der hat uns gerettet. Und berufen mit dem heiligen Ruf. Er hat uns berufen, nicht nur mit einem einfachen Ruf, nicht mit einem allgemeinen Ruf, der ertönt, seitdem die Schöpfung gibt. Der ertönt und ergeht an die ganze Erde, an jeden Menschen. Jeder hört diesen Ruf. Aber es gibt einen heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Ich lese noch mal ein Stück. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Deine Rettung. Und deine Berufung und der Grund, warum du diesen Ruf gehört hast, liegt, weil Gott vor Grundlegung der Welt einen Vorsatz gefasst hat. Aus Liebe hat er gesagt, ich will, dass du mein bist. Wer kann das fassen, dass Gott ausgerechnet dich will? Wer bin ich? Wie dankbar bin ich meinem Herrn, dass er mich will? Glaub mir, ich will mich selbst nicht. Das, was ich von mir kenne, hasse ich. Aber er will mich. Und er wollte mich so sehr, dass er anstelle von mir bereit war, seinen Sohn zu opfern. Kann einer von euch dann noch an seiner Liebe zu uns zweifeln? Zweiter Timotheus, Kapitel 2. Paulus bittet Timotheus, halte die Anfechtungen, halte den Kampf, sei treu, kämpfe. Und dann sagt er, das tue ich auch. Schaut mal, Vers, Kapitel 2, Vers 9. Indem ich Leid ertrage, bis zu Fesseln, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Der Grund und die Motivation, warum ich noch hier auf dieser Welt bleiben möchte, ist, weil die Auserwählten gerettet werden sollten. Darum erleide ich das Ganze, um der Auserwählten willen. Um wessen Willen? Um aller Willen. Ich erleide es um der Auserwählten willen, sagt Paulus. Sagt Paulus. Wie gut, sagt Paulus. Welchen mache ich noch? Titus. Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Der hört nicht auf, gell? Der hört nicht auf, immer davon zu reden. Sagt Paulus, Apostel Jesu Christi. Und ich bin der Apostel Christi, dem Glauben entsprechend von wem? Von den Auserwählten Gottes. Das ist mein Dienst, das ist meine Berufung. Ich diene an den Auserwählten Gottes. Und dann sagt er weiter. Und nach der Erkenntnis der Wahrheit. Jetzt redet er, sagt, dieser Glaube, der Glaube der Auserwählten hat was mit dieser Wahrheit zu tun. Man muss diese Wahrheit erkennen, die der Gottseligkeit gemäß ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens. Also das hat was mit dem ewigen Leben zu tun. Dieser Glaube und die Auserwählten, das hat was mit dem ewigen Leben zu tun. Und dann jetzt, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu unserer Zeit aber hat er durch sein Wort offenbart, durch die Predigt, die er mir nach dem Befehl des Rettergottes anvertraut worden ist. Ganz kurz, aber das ist so tief, was Paulus sagt. Er sagt, ich diene nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Das ist eine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist folgendes. Gott hat vor Grundlegung der Welt jemanden versprochen, dich zu retten. Und er lügt nicht. Ich lese es nochmal, damit ihr im Text seht. Dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat oder versprochen hat. Darf ich euch mal fragen, wem hat Gott vor ewiger Zeiten deine und meine Rettung versprochen? Dir? Ich vermute, da warst du noch nicht da, weil du ein Gedanke Gottes warst. Also uns kann es ja noch nicht direkt versprochen haben. Könnt ihr mir soweit folgen? So, wen könnte es noch geben? Hat er es den Engel versprochen? Den Engel? Unwahrscheinlich, weil es gibt keine einzige Stelle, die belegen würde, dass Gott den Engel es verspricht, dass er dich und mich rettet. So, wen gab es noch vor Grundlegung der Welt, der existierte? Jesus, seinem Sohn. Wem hat Gott versprochen, dich zu retten? Ihm ein Leib zu bereiten, eine Braut zu bereiten, dass er ein Volk bekommt. Wem hat das Gott versprochen? Jesus. Und dann sagt Gott, Jesus, das tut mir leid, kriegst kein, nur eine halbe Eva, nur eine halbe Braut. Nur eine halbe Stadt, nur einen halben Tempel, da fehlen ein paar Säulen. Weißt du was? Ich kann nichts dafür, sie wollten einfach nicht. Gott lügt nicht. Wenn Gott, Jesus, dich versprochen hat und du nicht ans Ziel ankommst, wisst ihr, was wir dann damit sagen würden? Dass Gott lügt. Wenn Jesus Gott versprochen hat, für dich zu erlösen und dich nicht zu verlieren, und er dich verlieren würde, was würde er sagen? Er lügt. Ist das möglich, dass wir sowas sagen? Wenn wir sagen würden, was würden wir dann tun? Freunde, ihm seine Herrlichkeit berauben. Ich will nur, dass wir diese Gedanken zu Ende denken und merken, was es bedeutet, wie wir mit diesen Perlen umgehen. Was wir mit dieser Herrlichkeit Gottes machen, wenn wir sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich mir nicht denken, das ist unmöglich. Gott ist kein, ist ein, Gott kann nicht lügen. Und wenn er es versprochen hat, das macht er. Jetzt, wir könnten zu Johannes gehen und anderen Stellen. Ich möchte aber in der Offenbarung enden. Ich habe es ja versprochen, deswegen lass uns in die Offenbarung gehen, die anderen Stellen überspringen. Aber allein das, schaut mal, wie viel Paulus, eigentlich in jedem seiner Briefe gibt es einen Punkt, wo er darüber spricht. Es ist eine Theologie, es ist ein Verständnis. Ich möchte euch zwei Dinge kurz zeigen und dann damit schließen, weil die Zeit ist rum. Gleich mal vorlesen, Offenbarung Kapitel 17. Da ist die Rede von der großen Babylon, von der Hure Babylon und dem Tier. Und ich lese ab Vers 7, okay? Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das du trägst und die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen. Werden ihm nachlaufen, werden es anbeten, das Zeichen annehmen. Wer wird diesem Tier nachlaufen? All die, die von Grundlegung der Welt nicht in das Buch des Lebens geschrieben sind. Und dann heißt es Vers 14. Es geht um das Lamm, das kommen wird und dieses Tier zerstören wird, vernichten wird. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist der Herr der Herren und der König der Könige und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Wer wird überwinden? Wer wird das Zeichen nicht annehmen? Wer wird nicht verloren gehen? Sind Berufene. Wer sind diese Berufene? Das sind die Auserwählten. Wie nennt man sie? Woran erkennt man ihre Berufung? Woran erkennt man ihre Auserwählung? Weil sie treu bis zum Ende an ihm bleiben. Das ist die Frucht, das ist das Kennzeichen. Wir kennen eure Auserwählung vor Gott. Warum? Euer Ausharren. Wir sehen, dass in den Anfechtungen, in den Versuchungen, in den Angriffen, im Leid, ihr bleibt an Jesus. Wir sehen, Gott, ihr seid von ihm. Ihr ärgert euch nicht an ihm. Ihr seid bereit, für ihn zu leiden. Ihr seid bereit, für ihn zu sterben. Bis in die Offenbarung. Ich möchte euch zum Schluss noch etwas sagen. Die Offenbarung spricht er immer wieder von Zahlen. Das hätte ich jetzt gern noch euch ausgeführt, aber das muss ich nur als mitgeben. In Kapitel 7, in Kapitel 10, in Kapitel 14, in Kapitel 21, 22 sehen wir, dass die Offenbarung von den Versiegelten mit einer Zahl spricht. Zum Beispiel 12.000 aus jedem Stamm. 12.000, 12.000, 12.000, 12.000. Am Ende sind das wie viel? 144.000. Abgesehen davon, wenn es wirklich nur Israel ist, eine Sache für sich. Wenn es aber nur 144.000 aus Israel sind, wär ich persönlich sehr traurig, so ein bisschen wenig. Zweitens, wie würde das passen am Ende und ganz Israel würde gerettet werden, wenn man dieses Verständnis hat? Es sind ja nur 12.000 aus jedem Stamm. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, glaube nicht, dass die Zahlen wörtlich zu verstehen sind, sondern geistlich muss man Geistliches deuten. Weil diese gleichen Zahlen tauchen in Offenbarung 21, 22 auf, wo es heißt, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Und dann heißt es, nimm einen Maßstab und miss. Und die Stadt wird gemessen. Wisst ihr, wie viele Ellen? 144. Und 12.000. Warum? Johannes muss zweimal einen Maßstab nehmen, ein goldenes Rohr und messen. Und zwar den Tempel Gottes. Wisst ihr, was der Tempel Gottes ist? Das ist die Gemeinde, die vom Himmel herab. Und er muss sie messen. Warum messen? Er muss gucken, ob der Maß voll ist, das Maß voll, ob alle da sind. Er muss gucken, sind es 12.000? Sind es 12? Oh, es ist ja fertig. Warum? Weil Gott ein Maß festgelegt hat. Wir wissen nicht, wie viele. Wir können nicht sagen, wie viele Gott kennt. Aber Gott hat seine auserwählt. Und er weiß, wann der Letzte zum Glauben kommt. Er weiß, wenn die Stadt fertig ist. Und Johannes, wenn er sagt, Johannes, misst den Tempel ab auf den Vorhof, misst nicht. Die Welt misst nicht, die Heiden misst nicht. Die Ungläubigen brauchst du nicht messen. Mess nur meine. Ich kenne die meinen. Ich weiß, wie viele es sind. Ich kenne sie in Korinth, ich weiß, wie viele sie in Korinth sind. Ich weiß, wie viele sie in Bettringen sind. Ich weiß, wie viele sie in Kasachstan sind. Ich kenne sie alle. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Miss. Alle da? Und er muss messen, es ist Kapitel 11 und es sind noch nicht alle da. Und dann muss er noch einmal messen, Kapitel 22. Und dann sind alle da. Und die Stadt ist fertig. Der Tempel ist fertig. Die Zahlen und das Messen in der Bibel bedeutet, Gott hat ein Maß gesetzt, festgesetzt. In den anderen Worten, er hat ausgewählt. Wenn ich das jetzt sage, und vielleicht sind Gäste heute da, die das halbe Jahr nicht da waren, und das in euch etwas auslöst und sagt, wie kann er sowas sagen? Seid so gnädig. Entweder kommt auf mich zu oder hört das halbe Jahr nach. Das schließt nicht die Verantwortung des Menschen aus. Das schließt nicht unseren Glauben aus. Unsere Verantwortung, sich für Jesus zu entscheiden, für ihn zu leben. Ich glaube, ich habe das oft genug euch das gesagt. Aber warum ist diese Lehre so sehr in der Bibel? Weil sie für die Heiligen gedacht ist. Nicht für die Ungläubigen, für die Gläubigen. Ich gehe nicht zu einem Ungläubigen und sage, bist du erwählt? Nee, dann kann ich ja weitergehen. Oh, ich kann nicht zu dir predigen, ich weiß nicht, ob du erwählt bist. Zu ihm gehe ich hin und sage, tu Buße, kehr um, in der Hoffnung, dass Gott durch seinen Geist ihn überführt. Zu euch, Gläubigen, sage ich das. Und ihr seid keine Schweine, ihr seid Schafe, Kinder Gottes. Ich sage das aus einem Grund, damit wir Gott die Ehre geben, damit wir ihn anbeten und ihm Danke sagen, dass er vor grundlegender Welt an dich und mich gedacht hat, dich und mich gewollt hat, dich und mich geliebt hat und alles dafür getan hat, dass du heute das Evangelium hörst, dass du es verstehen kannst. Er hat die Bibel in Deutsch übersetzt. Er hat dir einen deutschen Prediger oder einen russischen geschickt. Dass du es hören kannst. Dass du verstehen kannst und glauben kannst. Er hat alles dafür getan. Er wurde Mensch dafür. Ihm sei Ehre dafür. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte beten. Warum habe ich Angst, dass es nicht bei allen Herzen auf Anbetung stoßen wird, wenn ich das lehre? Weil ich weiß, dass es ein Geheimnis ist und der Verstand und die Weisheit der Menschen dazu begrenzt ist. Und darum bleibt mir nur eins übrig, um deine Gnade zu flehen, dich uns zu offenbaren. Dich groß zu machen. Jesus, ich bitte mit Paulus, dass der Geist der weißen Offenbarung deiner selbst uns die Augen des Herzens öffnet, damit wir deine Herrlichkeit sehen, dass wir uns an dir nicht ärgern, sondern dich verherrlichen und dir dafür danken, Vater im Himmel, dass du uns gewollt hast. Dass du uns gewollt hast. Ich flehe dich an. Lass unseren Lobpreis in unserem Herzen vor deinen Thron kommen und bekennen, du bist der Herr der Herren, du bist der König der Könige. Dir gebührt die Ehre in Ewigkeit. Amen. Nach den Weihnachtsferien gehen wir in den Petrus. Ja. Herzliche Einladung dafür.